HR2 Kultur. Lebenswert.
Mit Klaus Hofmeister. Herzlich willkommen und Ihnen einen schönen und frohen zweiten Weihnachtstag. Vielleicht haben Sie diese Erfahrung, um die es uns heute geht, ja auch schon mal gemacht, dass gute Gespräche irgendwie Wunder wirken können. Man geht froh heraus, man fühlt sich irgendwie plötzlich frei und mutig, nur weil jemand gut zuhört. Gute Gespräche können Wunder wirken und wir alle wissen oder vielleicht ahnen wir auch schon, warum. Wir nehmen uns Zeit, wir geben uns Zeit, wir lassen das Handy aus, wir wagen einen Blick in die Augen, wir wiederholen nicht das tausendmal Bekannte und reden nicht aneinander vorbei. Was macht ein Gespräch gut? Was zerstört es? Warum fühlen wir uns nach manchen Gesprächen leer und müde und nach anderen im Innersten beschwingt? Und wie soll man reden, wenn Konflikte im Raum sind? Durchaus auch jetzt, zum Beispiel zu Weihnachten. Jetzt zu Weihnachten geht es in HR2 Lebenswert um diese elementare Kommunikationsform. Und man muss kein therapeutischer Profi sein, um mit Freunden gute und auch wirklich hilfreiche Gespräche zu führen. Immer geht es darum, dem anderen im Gespräch jenen Raum zu geben, der ihn die Spuren ins eigene finden lässt, zu sich selbst. Und wie immer sind in dieser Sendung Ihre Lebenserfahrungen gefragt, hier bei HR2 Kultur Lebenswert. Sie können sie einbringen unter der Nummer 069 155 6126. Diese Nummer werden Sie jetzt noch ein paar Mal hören. Insofern kein Stress, wenn Sie es gerade nicht mitbekommen haben. Und als Expertin ist im Studio die Hamburger Psychotherapeutin Henriette Petersen. Und sie ist Ihre und meine Gesprächspartnerin. Erstmal einen schönen guten Abend, Frau Petersen.
Einen schönen guten Abend.
Schön, dass Sie den Weg aus Hamburg auf sich genommen haben. Frau Petersen, Sie sind Gesprächspsychotherapeutin. Sie haben einen Beruf, der ganz dem Gespräch gewidmet ist. Ist das für Sie eine Berufung?
Ja, im Nachhinein würde ich sagen, ist es eine Berufung. Ich habe schon als Kind sehr gerne mit Menschen gesprochen. Mich haben Menschen und ihre Schicksale immer brennend interessiert. Ich habe vorwiegend auch Biografien gerne deshalb gelesen. Aber eigentlich wollten meine Eltern, dass ich Ärztin werde. Aber ich bekam dann in der Jugend heftige Zweifel und stand wie vor einem Nichts. Und da hat mein erster Freund, und dafür bin ich ihm sehr dankbar, das ist wirklich geblieben aus der Beziehung, gesagt, studier doch Psychologie. Und ich habe gefragt, aber warum Psychologie? Konnte gar nichts damit anfangen mit 17. Und da sagt er, ja, weil du so gut mit Menschen reden kannst. Und dem habe ich vertraut, dem bin ich gefolgt. Und heute würde ich sagen, nach 50 Jahren später, ja, das ist meine Berufung und das entspricht mir auch am stärksten.
Und wir werden darüber sprechen, über Ihre Berufserfahrungen als jemand, der das Gespräch zu seinem Leben, zu seinem Arbeitsleben gemacht hat. Vielen Dank für diese erste kleine zum Kennenlernen, dass wir Sie auch mal gehört haben. Und wir steigen ein in die Sendung, indem ich Ihnen nochmal die Nummer sage, 069 155 6126. Erfahrungen mit dem Gespräch, gute Erfahrungen, schwierige Erfahrungen. Sie sollen heute ins Gespräch kommen. Chris Jones und Jan Melrose haben uns dieses traditionelle weihnachtliche Volkslied dargeboten, Away in a Manga. Und es kommt von einer CD unter dem Obertitel Even Santa Gets the Blues. Also sogar der Weihnachtsmann hat den Blues. Hier ist HR2 Kultur lebenswert. Lass uns reden über das Geheimnis guter, hilfreicher Gespräche. Möchten wir heute mit Ihnen ins Gespräch kommen. Dazu haben wir Henriette Petersen zu Gast, die Psychotherapeutin aus Hamburg. Ihr Draht zu ihr und zu uns hier ins Studio ist die Telefonnummer 069 155 6126. Jetzt bin ich erstmal neugierig nochmal, Frau Petersen, was das Gespräch für Sie als professionelle Gesprächspsychotherapeutin bedeutet. Wie viel Zeit sind Sie denn so werktäglich im Gespräch?
Oh, viele, viele Stunden.
Viele, viele Stunden.
Also ich sehe ungefähr zwischen 25 und 35 Klientinnen oder Klienten pro Woche. Und mit denen spreche ich jeweils 60 Minuten. Mhm. Und dann kann man sich ja ausrechnen, wie viele Stunden das sind. Mhm. Wobei ja der Schwerpunkt der Gespräche gar nicht so sehr bei mir liegt, vom Sprechen her, sondern mehr bei den Klientinnen und Klienten selbst, die ja dann ihr Herz ausschütten, worauf ich natürlich in einer bestimmten Weise reagiere.
Das heißt also, es ist kein Gespräch, ein Hin und Her, sondern es ist ein Gespräch, bei dem Ihr Klient etwas eingibt und Sie darauf reagieren. Gehen wir zunächst mal auf die Haltung, in der Sie in diesem Gespräch sind. Was ist sozusagen Ihre Grundhaltung? Also ich denke mal, Sie sind nicht diejenige, die nur auf die erste Gelegenheit wartet, einen Ratschlag loszuwerden.
Nein, keineswegs. Ich komme ja von dem sogenannten personenzentrierten Konzept nach Carl Rogers, hier in Deutschland durch Reinhard Tausch bekannt geworden. Und das lebt eben nicht von Ratschlägen, es lebt auch nicht von Interventionen, wie die Verhaltenstherapie das macht, und auch nicht von Vorstellungen über die Entwicklung des Menschen, sondern ist ganz offen für die ganz individuelle Eigenheit und die eigene Biografie meines Gegenübers. Und da bin ich zunächst erstmal ganz, ganz offen und lasse das auf mich wirken und auf mich zukommen. Und die Haltung, in die ich mich begebe, ist aufgeteilt, aber doch eines von drei großen Facetten, im Wesentlichen Authentizität. Also die Klientinnen müssen mir abnehmen können, dass ich es auch wirklich bin, in meiner Wertschätzung, die ich ihnen gebe. Also authentisch in der tiefen, bedingungsfreien Wertschätzung. Das bedeutet tiefe, respektvolle Annahme, Behutsamkeit. Ja, es ist eine Form von Liebe. Aber eben nicht erotische Liebe, sondern wie wir sie in einer tiefen Freundschaft kennen. Die kann ich entwickeln zu den Menschen, die sich mir anvertrauen. Weil sie mir ihre Seele so offen zeigen, entsteht das bei mir. Und die dritte Haltung ist Empathie. Tiefes, einfühlendes Verstehen.
Wir sitzen uns jetzt hier im Studio gegenüber. Sitzen Sie sich auch gegenüber mit Ihren Klienten, wenn Sie mit ihnen sprechen? Es frontal?
Ist, ja. Ach, was? Also vielleicht so ganz paar Zentimeter versetzt, aber eigentlich ja face to face, Angesicht zu Angesicht.
Und schauen Sie sie an? Gibt es überwiegend Augenkontakt?
Ja, das ist ganz entscheidend. Weil das Gespräch lebt ja auch davon, dass ich meine Klientinnen wahrnehme, in ihrer Gestik, in ihrer Mimik, auch gerade was in den Augen abspielt. Also zum Beispiel Männer, die ja sehr schwer weinen können. Da kann ich aber in den Augen sehen, wie da sich Tränen entwickeln, auch wenn gar nichts fließt. Und dann kann ich das vorsichtig ausdrücken, was ich da gesehen habe. Dafür ist es ganz wichtig, dass ich meinen Klienten in die Augen schaue. Und das brauchen die Klienten auch.
Und wenn Inwiefern sie, brauchen sie es? Also sie brauchen Ansehen in dem
sie,
Augenblick?
Sie oder? Wollen sich wahrgenommen fühlen. Es geht darum, wahrgenommen zu werden. In diesem tiefen Zuhören geht es darum, wirklich auch tief wahrgenommen zu werden. Und das können sie nur durch Augenkontakt. Und wenn es jemandem zu viel würde, der schließt dann auch die Augen oder wendet sich weg. Oder wenn ich mich sehr konzentriere auf das, was ich formuliere, kann es auch sein, dass ich einen Moment die Augen schließe. Ja, aber wir bleiben immer in dieser Verbindung.
Sie sind jetzt also jemand vor meinem inneren Auge, der in dieser Situation vor allen Dingen zuhört, aber Sie haben jetzt schon auch ein paar Mal gesagt, Sie sagen etwas. Was sagen Sie, damit Sie besser zuhören können? Wie geht das?
Es geht ja in der sogenannten Gesprächspsychotherapie darum, den anderen tief zu verstehen. Und darum muss ich wiedergeben, was ich verstanden habe. Und das formuliere ich, aber sehr eng an dem, was die Klientinnen mir gesagt haben. Also ich nehme nur das auf, was ich gehört habe. Ich bringe nicht irgendwas von außen oder meine Widersprüche aufklären zu müssen. Ich gehe im Wesentlichen auf das Gefühlsleben ein und spiegele die Gefühle wieder. Und das führt erstaunlicherweise dazu, dass die Klienten, Klientinnen immer tiefer in ihr eigenes Erleben eindringen und immer mehr offenbaren können. Und das ist eigentlich der heilsame Effekt von dieser Therapieform, von diesen sehr hilfreichen therapeutischen Gesprächen.
Das heißt also, auch wenn Ihnen Ideen kommen, was das Problem dieses Menschen sein könnte, oder wenn Ihnen Situationen in den Kopf kommen, wo Sie denken, ach, das habe ich doch schon mal erlebt, da habe ich damals so geholfen. Diese Dinge bleiben komplett außen vor. Sie sind wirklich nur bei dem, was der andere sagt.
Das ist das Entscheidende. Es ist wie ein Mantel, den ich an der Garderobe abgelegt habe. Meine Meinung, meine Haltung, meine Ideen, das lege ich alles ab, weil ich ganz und gar auf den Menschen in seinem So-Sein, wie er jetzt gerade bei mir ist, bei ihm bin.
Mhm. Geht das denn? Ich stelle mir vor, wenn Leute einem gegenüber sitzen, man hat ja sofort Eindrücke, Sympathie, Antipathie. Man denkt sich um Gottes Willen oder man denkt sich, ach so. Also kann man das?
Ich glaube, dass mir das vielleicht leichter immer gefallen ist als vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. Aber man kann es auch eben lernen. Das gehört auch zur Ausbildung dazu. Mhm. Dafür hat man auch Supervision, dass man sich begleiten lässt von fachlich kompetenten Kolleginnen und Kollegen, die einen da auch beraten, wo man dann auch die Engstellen vorstellt oder wo einem dann vielleicht was eingefallen ist, was man gern losgeworden wäre und was einen dann so besetzt, dass man nicht mehr intensiv zuhören kann.
Mhm. Sie haben gesagt, Sie hören so zu, dass der Klient sich immer besser selbst versteht.
Ja.
Also das heißt, der klettert sozusagen in sein Inneres mit Ihrer Hilfe. Und das ist, inwiefern ist das hilfreich? Also das sind Dinge, die er noch nicht wusste über sich oder noch Qualitäten, Gefühlsqualitäten, die ihm verborgen waren.
Ja, einmal waren es vielleicht Gefühlsqualitäten, die ihm verborgen waren und die er dadurch entdeckt. Aber manche spricht er auch aus und das allererste Mal im Leben.
Ach.
Das hat er noch niemals einem Menschen gesagt. Und es ist befreiend, das aussprechen zu dürfen und es einem Menschen, der einem so respektvoll und behutsam begegnet, anvertrauen zu dürfen. Und
was kann das so zum Beispiel sein? Also was können das für Dinge sein, die man zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt äußert?
Zum Beispiel ein sexueller Missbrauch, den man noch nie jemandem gesagt hat. Und wo man sich so lange selbst zum Beispiel als Frau dafür geschämt hat, weil man gedacht hat, es hat mit einem selbst zu tun, dass der geschehen ist, der Missbrauch. Und erst nach vielen Stunden, 30, 40 Stunden sich öffnen kann, weil die Vertrauensbrücke gebaut ist. Das könnte es sein.
Und dann ist das aber nicht, dass die Frau in der ersten Stunde zu Ihnen gekommen sind und das schon wusste, ist und das schon wusste und es nur verborgen hat, bewusst verborgen, sondern das ist tatsächlich für Sie unzugänglich gewesen.
Beides. Mhm. Häufig wissen die Klientinnen das Thema natürlich und haben Scheu, es auszusprechen und können es erst, wenn die Vertrauensbrücke hergestellt ist, wenn sie sich wirklich auf mich verlassen können. Das müssen sie lange prüfen. Aber es gibt eben auch Dinge, die Menschen erst entdecken durch die Therapie selbst, verschüttetes emotionales Wissen.
Was ist der Wert dessen, dass das dann zutage ist? Also es ist ausgesprochen, Sie sagten eben befreiend. Was ist das Befreiende daran? Was ist die Qualität dessen, was dann da geschieht? Ist das eine verändernde Kraft dann schon oder ist das zunächst mal überhaupt, dass man Dinge in den Blick nimmt, für die man blind war?
Es ist an sich schon die verändernde Kraft. Und in der Art, wie ich dann auf die Klientinnen reagiere, nehmen wir mal die Frau, die erst sehr spät ihren sexuellen Missbrauch äußern konnte. Zu erleben, dass ich sie nicht beschäme, sondern dass ich sie voller Offenheit und Liebe und Respekt annehme, gibt ihr das Gefühl, ja, wenn Frau Petersen so mit mir umgehen kann, dann bin ich doch nicht so ein schlechtes Mädchen gewesen damals, dass das mit meinem Vater passiert ist, was ich sogar schön fand, obwohl es nicht hätte sein dürfen. Und das hat einen ganz stark heilsamen Effekt. Darüber hinaus weiß man heute auch durch die Neurowissenschaften, dass da ganz viel auch tatsächlich rein biologisch im Gehirn passiert, unter solchen Gesprächen.
Mhm.
Also es werden wirklich Hormone ausgeschüttet, die angstmindernd wirken, die Erregung senken, die Angsterregung senken.
Das ist jetzt der professionelle Zusammenhang, in dem Sie arbeiten als Gesprächspsychotherapeutin. Und wir wollen ja gleich noch einen Schritt weiter gehen und wir wollen fragen, ob es solche hilfreichen Qualitäten im Gespräch auch sozusagen im Alltag gibt. Und dazu möchten wir Sie dann auch letztlich einladen und anregen, dass Sie uns da Ihre Erfahrungen schildern, wann Gespräche für Sie hilfreich sind und was Gespräche ausmacht, die wirklich hilfreich sind. Vielleicht erinnern Sie sich auch an ein Gespräch, wo Sie sagen, das war für mich eine positive Weichenstellung und dann können wir einfach mal gucken, was da hilfreich war, damit wir alle ein bisschen mehr lernen, vielleicht im Alltag Gesprächssituationen auszuschöpfen mit Ihren Möglichkeiten, die Sie ja offensichtlich professionell haben.
Mhm.
Und unsere Telefonnummer hier ins Studio zum Gespräch mit Henriette Petersen ist 069 155 1126. Lass uns reden, das Geheimnis hilfreicher Gespräche. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrung unter der Nummer 069 155 6126. Wolfgang Amadeus Mozart, das Allegretto aus dem Divertimento D-Dur, Köchelsverzeichnis 131. Sie hören HR2 Lebenswert, das sind die Gespräche am Feiertag und wir sind heute selbst nochmal auf der Suche nach dem Geheimnis guter, hilfreicher Gespräche. Erinnern Sie sich vielleicht an Gespräche, die für Sie mal sehr wichtig waren in Ihrem Leben und wo Sie hinterher gesagt haben, na, das war jetzt wirklich eine Weichenstellung, das war wirklich hilfreich. Das hat mich weitergebracht. Worauf kommt es bei solchen Gesprächen an? Was sind das für Gespräche? Wie fühlen die sich an? Erzählen Sie uns davon und wählen Sie dazu die Nummer ins Studio 069 155 6126. Oder Sie sind erfahren vielleicht, wie man auch mit einem Lebenspartner einen guten Gesprächsfaden behält. Auch das interessiert uns. Oder Sie erzählen uns von Weihnachten und wie Sie mit der Spannung, die da manchmal auch zwischen Menschen und Familienmitgliedern an diesen dichten Tagen herrscht, wie Sie da im Gespräch umgehen und ob das überhaupt geht. Ihre Erfahrungen sind in HR2 Lebenswert, den Gesprächen am Feiertag, gefragt unter der Nummer 069 155 6126. Lass uns reden, das Geheimnis hilfreicher Gespräche. Im Studio zu Gast ist Henriette Petersen, Psychotherapeutin aus Hamburg. Frau Petersen, wir wollen ja aus dem professionellen Raum, in dem Sie arbeiten, einen Schritt weitergehen und auch fragen, so hilfreiche Gespräche, ja fast therapeutische Gespräche, geht das eigentlich auch unter Freunden, vielleicht sogar unter Nachbarn, kann man auch nochmal sagen. Können wir einander im Gespräch hilfreich sein und fast Therapeuten sein?
Das würde ich mit Ja beantworten.
Mhm. Ja.
Eine ganz wichtige Qualität gehört natürlich dazu, und die ist ähnlich der therapeutischen Qualität, dass ich wirklich zuhören kann, dass ich bereit bin zuzuhören und mich ganz auf die Geschichte meines Gegenübers einzulassen. Und ich glaube, das kennzeichnet eben gute Freundschaften oder auch gute Kollegenschaft oder eine gute Partnerschaft, wenn das gelingen kann, dieses gute Zuhören und ganz auf den anderen eingehen und von dem eigenen, was einen beschäftigt, abzusehen.
Ich glaube, eine Schwierigkeit ist oft, oder zumindest beobachtet man es oft, wo man einfach auch ein Stück Enttäuschung erlebt in Gesprächen, dass so Stichworte fallen, die der andere dann aufgreift, weil ihm zu dem Stichwort irgendwas einfällt. Und sozusagen, das sind im Grunde auch Gespräche, die dann so voranlaufen irgendwie, aber irgendwas fehlt. Also es ist sozusagen, wie würden Sie sagen, was fehlt da?
Ja, da fehlt eben das Zuhören. Der andere wird animiert durch Stichworte, die ihm einfallen, und möchte die auch loswerden und wird die dann auch los, aber dann versiegt ja der Gesprächsfaden beim anderen und dann kann es nicht hilfreich enden. Weil dann derjenige, dem was eingefallen ist und der den Gesprächsfaden unterbrochen hat, der mit dem Zuhören aufgehört hat, dann den Raum einnimmt.
Wenn man jetzt mit Freunden spricht, dann hat man ja immer auch eine gewisse intime oder auch eine gewisse Vertrautheit in der Beziehung. Jetzt bei Kollegen und Nachbarn ist das eher nicht der Fall, aber auch da, wenn man entschieden ist, gut zuzuhören, lässt sich auch mehr rausholen aus der Kommunikation.
Auf jeden Fall.
Ja.
Sagen Sie? Gutes Zuhören ist immer total wertvoll.
Ich habe mal gelesen, dass wichtiger als Worte noch sozusagen die Haltung ist, die jemand an den Tag legt. Können Sie das unterstreichen?
Ja, zum guten Zuhören gehört ja auch eine gewisse Haltung. Und die drückt sich dann auch körperlich aus, in Offenheit einfach. Die signalisiert, ich bin bereit, dir zuzuhören. Also das muss ich gar nicht sagen, das muss ich gar nicht erklären, das kann ich einfach durch meine Körperhaltung intensiv ausdrücken. Und da zeigt es sich eben auch, ob jemand authentisch ist. Und das spüren Menschen sofort. Sie spüren es an der Körperhaltung, an der Mimik. Und wenn derjenige, der vermeintlich zuhört, nicht authentisch ist, reagiert das Gegenüber auch viel zurückhaltender und ist verunsichert.
Sie haben in Ihrer beruflichen Praxis auch, würde ich mal sagen, vielleicht auch Techniken, wie Sie gesagt haben eben, dass Sie, wenn Sie zuhören, dass Sie dann sozusagen das spiegeln, was Sie hören. Sind solche Techniken unter Freunden auch sinnvoll? Kann man das auch nutzen? Oder geht das zu weit?
Also erstmal würde ich persönlich nie von Techniken sprechen, sondern es sind wirklich Haltungen. Und Ich denke aber auch, dass unter Freunden das möglich ist. Es gibt ja heute sogar Kurse, in denen es vermittelt wird. Also zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation. Da lerne ich das wirklich, wie ich von mir selbst absehe und dem anderen zuhöre. Das kann man heute in ganz Deutschland lernen. Mhm. Das kommt auch von Carl Rogers, ist dann eben von Rosenberg spezifiziert worden auf verbal gewaltvolle Auseinandersetzungen. Und er ist sogar in Krisengebiete der Welt gereist. Aber das ist sehr wunderbar im Privaten eben auch. Und das nutzen auch viele Menschen dafür.
Und das heißt gewaltfreie Kommunikation.
Genau.
Darüber sollten wir noch ein bisschen sprechen. Denn normalerweise würde man ja gar nicht sagen, dass ich in einem privaten Kontext gewaltvoll kommuniziere, oder? Oder geht es da so vor allen Dingen um Streit? Also
ja,
wie ich
Streit. Den anderen anschreien, ihn entwerten, ihn auch niedermachen. Und das geschieht ja leider viel häufiger, als wir denken. In Familien auch sehr oft, wenn die unter sich sind. Dass dann eben nicht respektvoll eine Auseinandersetzung geschieht, sondern dann eben ganz hässliche Bemerkungen kommen. Naja, das kenne ich, du hast ja immer zwei linke Hände oder so. Das mag ja noch fast lustig klingen, aber der andere ist dann trotzdem getroffen. Und noch viel schlimmer, also Verbalentgleisungen. Das ist verbale Gewalt. Und dafür gilt die gewaltfreie Kommunikation.
Mhm.
Und die bedeutet, dass wir uns intensiv auf den anderen einlassen, ihm zuhören und versuchen zu verstehen, was er mir eigentlich überhaupt sagen will. Und das versuche ich dann mit eigenen Worten aufzunehmen.
Mhm.
Ein anderes Stichwort wären diese hilfreichen Zwiegespräche zwischen Paaren von Michael Lukas Möller, der die entwickelt hat, die für die Ehen unglaublich hilfreich sind, wo man sich jede Woche eine Stunde nimmt als Paar und erst erzählt der eine halbe Stunde von sich und der andere nimmt nur auf und sagt, was er verstanden hat und dann tauscht man. Das ist sehr hilfreich für eine Ehe, vertieft sehr die Beziehung und löst eben diese Art, wie man sonst vielleicht vorher kommuniziert hat, wo es sehr gegeneinander ging und auch sehr entwertend war.
Also es gibt dann auch bei der gewaltfreien Kommunikation, also für diese Gespräche dann im Grunde auch so ein paar so Grundregeln, dass man eben die Gewaltfreiheit im Grunde auch in so Regeln eingießt. Sie haben eben ein paar negative Beispiele gesagt, wo kommuniziert wird im Gespräch und das im Grunde gewalttätige Aussagen sind. Und wie würde sich dann auf der Gegenseite sozusagen so eine gewaltfreie Haltung ganz konkret zeigen? Also wie würde man sprechen, wenn man gewaltfrei kommuniziert?
Also nehmen wir mal so ein Beispiel an, dass ein Partner sehr wütend ist. Das könnte ja bei der Partnerin auch zu Wut führen und dann wird gegenseitig Öl ins Feuer gegossen und zum Schluss knallen die Türen. Da muss man noch gar nicht tätlich werden. Da könnte man zum Beispiel sagen, wenn man trainiert ist in gewaltfreier Kommunikation, oh, ich merke, du bist gerade sehr zornig. Lass uns schauen, was dich so wütend macht. Und dann ist man bei der Wut und den Gefühlen des anderen und der fühlt sich wahrgenommen. Und indem er sich wahrgenommen fühlt, geht sein Zorn schon herunter. Und dann kann man da hinschauen.
Mhm.
Und das ist dann sehr hilfreich.
Mhm. Erfahrungen außerhalb des professionellen Zusammenhangs sind auch bei uns hier gefragt. Ihre Erfahrungen mit Gesprächen, Gespräche, die gut sind, die hilfreich sind, Gespräche, die vielleicht für Sie mal eine Weichenstellung waren. Erzählen Sie uns davon. 069 155 6126, das ist die Nummer hier ins Studio. Frau Petersen, wenn man so Sätze sagt wie im Gespräch, ach, das ist doch nicht so schlimm, wenn jemand einem irgendetwas anvertraut, ist das eher kontraproduktiv, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das wäre ja bagatellisierend, den Schmerz des anderen oder die Erregung des anderen bagatellisierend. Berühmte Beispiele sind, wenn die Kinder verzweifelt aus der Schule kommen und sich über den Lehrer aufregen oder einen Mitschüler, der irgendwas gemacht hat, dann haben Eltern häufig gesagt, ja, du wirst auch schon deinen Teil dazu beigetragen haben. Und damit war es fertig. Und darum geht es gar nicht. Es geht darum, den Schmerz des anderen oder die Wut des anderen oder die Traurigkeit des anderen wahrzunehmen und darauf einzugehen und in seiner Gänze auch wirklich stehen zu lassen. Das ist das Geheimnis.
Mhm.
Also eben nicht klein zu machen, wegzuwischen, sondern in seiner Gänze zu würdigen.
Mhm.
Und dann fühlen wir uns sehr gewürdigt und wertgeschätzt. Und das tut einfach wahnsinnig gut.
Im Gespräch, wenn es gerade um intensivere Themen geht oder so, hat man ja öfter auch die Situation, dass dann geschwiegen wird. Das werden Sie aus Ihrem beruflichen Alltag auch kennen. Also das, was ist das Das ist ja spontan zunächst mal etwas, das unsicher macht. Jetzt wird nicht geredet. Wie soll man damit umgehen?
In meinem Beruf kenne ich es natürlich nicht so, weil die Menschen kommen ja zu mir, um mit mir zu reden. Aber sie...
Möglicherweise zwischendurch mal, wenn sie mehr so nach innen geführt werden, kann es doch auch sein, oder?
Ja, das kann sein. Dann spüren sie nach innen und dann würde ich tatsächlich auch das erstmal so zulassen. Ich kann, glaube ich, Schweigen gut zulassen, würde aber in Resonanz bleiben, Blickkontakt, dass mein Gegenüber spürt, ich bin bei ihm. Und würde nur, wenn es sehr, sehr lange wird, das Schweigen über Minuten, das kann sich sehr lange anfühlen, sehr schwierig, würde ich vorsichtig fragen, wo sind Sie gerade? Darf ich teilhaben? Mögen Sie irgendwas dazu sagen? Was spüren Sie gerade?
Aber zumindest keine Angst vor, mal auch Schweigesekunden, die
ich
in
keine
einem
Angst
Gespräch auftauchen können.
Ich breche das nicht ab, weil das ja auch ein innerer Entwicklungsprozess eines Gedankens, eines Gefühls sein kann.
Können Freundesgespräche auch eine Therapie ersetzen? Oder wo sehen Sie so die Grenzen, dass man sagt, ach, da werde ich jetzt durch eine Freundin oder durch einen Freund auch mit Fragen konfrontiert. Da kann ich vielleicht auch im Gespräch bleiben, aber letztlich bin ich auch fehl am Platze. Wo sind da die Grenzen? Kann man das irgendwie genauer sagen?
Also Freunde sind sehr, sehr wertvoll und ganz wichtige Begleiter und zum Teil ja auch Lebensbegleiter. Aber wenn es sehr schwerwiegende Themen sind, da haben Freundschaften ihre Grenzen, da können Freunde überfordert sein. Und das muss man dann auch für sich erkennen können. Es kommt hinzu, dass die Freunde ja eben keine Therapeuten sind, sondern die Freunde haben ja auch eigene Themen. Auch das ist zu bedenken, wenn ein Ungleichgewicht in einer Freundschaft entsteht, dass immer einer so viel braucht und der andere kommt zu kurz mit seinen Themen, sodass das Beziehungskonto leergeräumt wird, so wie ich das nenne. Das wird dann einseitig und das ist dann sehr wichtig, dass immer wieder dieser Ausgleich hergestellt wird. Aber wenn jemand sehr bedürftig ist, vielleicht sogar therapiebedürftig, dann werden die Gespräche einseitig und da haben Freunde dann und Freundschaften ihre Grenzen und das sollte dann auch formuliert werden.
Lass uns reden. Hilfreiche Gespräche im Alltag. Das ist unser Thema hier bei HR2 Lebenswert. Und wir wollen gerne Ihre Erfahrungen mit guten Gesprächen, mit Gesprächen, die Ihnen geholfen haben. Vielleicht auch, wie Sie den Gesprächsfaden mit einem Lebenspartner fortschreiben, anknüpfen, was Sie da für Erfahrungen und für Übungen haben vielleicht. Das würde uns interessieren. Rufen Sie uns dazu an 069 155 6126. Die Telefonnummer ins Studio 069 155 6126. Die pastorale F-Dur in der Version des Playbach-Trios von Jacques Lussier. Hier ist HR2 Lebenswert. Wir sprechen heute über Gespräche, über gute Gespräche, hilfreiche Gespräche und auch über Gespräche, die dann irgendwie unbefriedigend enden, wo man etwas vermisst an Verständnis, wo man immer wieder an die gleichen Grenzen stößt. Erfahrungen dazu können wir ins Gespräch bringen mit Henriette Petersen, der Psychotherapeutin aus Hamburg. Die Telefonnummer hier ins Studio ist die 069 155 6126. Frau Petersen, man hat ja die Lebenserfahrung, dass Männer und Frauen öfters anders orientiert sind in intensiven Gesprächen, dass sie sich Frauen oft leichter tun, dass Männer sich schwerer tun. Das kann jetzt ein Klischee sein. Aber es ist doch eine Erfahrung, auf die man immer wieder stößt. Haben Sie eine Erklärung dafür und sehen Sie es auch so?
Ja, also ich will es nicht pauschalisieren, aber es ist tatsächlich so, dass wohl Frauen das hilfreiche Gespräch, überhaupt das Sprechen, mehr liegt als den Männern. Da gibt es einfach statistische Werte drüber. Aber es gibt natürlich auch Männer, die toll reden können und Frauen, die viel schweigen, ganz klar. Aber die Tendenz ist so, dass es für Frauen wichtiger ist, viel zu sprechen Und berühmt sind ja dann die Freundinnen, die stundenlang miteinander telefonieren können und sich stundenlang gesprächsweise treffen können und wo man sich fragt, was haben die sich eigentlich so viel zu erzählen? Und die sprechen natürlich ganz viel über ihre Gefühle. Mhm. Und das würden Männer anders handhaben. Und ich glaube, viele Konflikte in Partnerschaften haben damit zu tun, dass Männer ein anderes Kommunikationsverhalten haben als Frauen.
Mhm. Ja, beschreiben wir es einfach nochmal ein bisschen. Warum tun sich Männer schwerer, über Gefühle zu sprechen? Sie haben die Gefühle genauso wie Frauen, aber sie sind einfach gefühlsferner aufgewachsen oder erzogen oder woran liegt's?
Ja, sie haben nicht so einen Zugang dazu. Und auch wenn wir heute in einer Zeit leben, wo ja nicht mehr ganz so patriarchalisch erzogen wird und den Jungs das Weinen ausgetrieben wird, so ist doch noch eine Stimmung da, die den Jungs es schwerer macht, nahe an ihren Gefühlen zu sein. Und das macht es dann auch schwerer, darüber zu sprechen. Also natürlich hat sich viel geändert im Lauf der letzten Jahrzehnte, das kann man ganz deutlich sehen. Aber es ist noch nicht so da, sonst hätten wir auch viele Paarkonflikte nicht, auch von jungen Paaren.
Mhm. Das heißt also, da hapert es eigentlich dann wirklich daran, dass etwas nicht ins Gespräch kommt, was auf der einen Seite ins Gespräch gebracht werden sollte, auf der anderen Seite aber nicht gebracht werden kann. Gibt es da so Grundregeln für das Gespräch, wenn man merkt, ach, es ist schwierig, Gefühle ins Gespräch zu bringen?
Ich finde es wichtig, dass Paare von Anfang an intensiv im Gespräch sind. Ich nenne es immer so, man muss das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Und wenn man ganz doll verliebt ist, dann sind ja Paare auch zu viel mehr fähig und auch bereit zu tun. Und davon sollte man sich ganz viel bewahren. Oder da den Faden wieder aufnehmen später, wenn man vielleicht in die Paarberatung kommt. Und ganz wichtig ist dieses, wirklich sich so viel wie möglich über seine Gefühle auszutauschen. Und da könnten Frauen eben auch vielleicht viel mutiger sein und sich mit den Partnern hinsetzen und sagen, lass uns darüber sprechen. Also für meinen Mann und mich wäre das unvorstellbar, einen Tag zu beschließen und nicht über uns gesprochen zu haben. Mhm. Unvorstellbar. Mhm. Das haben wir von Anfang an unserer Beziehung gemacht. Wir sind jetzt über 35 Jahre verheiratet. Und noch länger zusammen. Und das wäre wirklich unvorstellbar.
Geben Sie uns ein bisschen Einblicke, was da Ihr Setting ist, wie machen Sie es, Ihre Praxis? Ist es dann abends einfach beiläufig, so sozusagen die späte Begegnung, wo man sagt, lass uns nochmal auf den Tag gucken? Oder ja. Haben Sie einen bestimmten Ort dafür? Oder ist es dann egal, nur eine Einladung zum Gespräch?
Genau, das fängt schon morgens an, dass wir immer uns fragen, wie war deine Nacht, wie hast du geschlafen? Am Wochenende uns unsere Träume erzählen. Wenn wir sie denn erinnern, als mein Mann noch im Beruf war, hat er jeden Mittag angerufen, wirklich jeden Mittag, auch von der Buchmesse immer angerufen. Und wir haben uns ausgetauscht, wie alles gelaufen war und wie es uns gerade ging, also auch gefühlsmäßig ging, nicht nur mitgeteilt mit den Kindern war das und das und der Anruf ist eingekommen. Und dann abends nochmal, also da haben wir uns immer viel Zeit genommen, wenn dann die Kinder im Bett waren. Heute sind ja die Kinder außer Haus, aber da haben wir sehr viel mehr Zeit auch für uns und das ist uns total wichtig, uns anzuschauen, sagen, wie geht es dir gerade? Was fühlst du gerade? Was ist mit dir? Und das finde ich einen ganz großen Schatz und einen ganz großen Wert und das kann ich nur als Anregung weitergeben, das zu tun und das sich zu bewahren, weil es einfach wunderschön ist.
Sie haben jetzt über die Kinder gesprochen. Kann man ein bestimmtes Gesprächsverhalten, auch eine Bereitschaft zum Gespräch, auch Kindern, mit Kindern einüben, so würde ich es mal vielleicht sagen?
Ja, also indem man den Kindern auch immer wieder Gespräche anbietet. Kinder sind natürlich in einer bestimmten Lebensphase auch so ein bisschen maulfaul, nicht? Berühmt sind die Jungs, die dann nach der Schule sagen, nee, war alles gut, fertig, ne? Und man erfährt gar nichts, während die Mädchen dann schon viel mehr sprechen. Aber diese Einladung immer bestehen zu lassen, erzähl mir, die ist doch ganz wichtig. Und ich finde eben auch wichtig, abends nochmal auf den Tag zurückzublicken und vielleicht so mit dieser Anregung, erzähl doch mal, was war denn heute besonders blöd? Was hat dich heute besonders geärgert? Was war schlimm? Und aber auch dann zu schließen, was war denn auch besonders schön? Gab es irgendein schönes Erlebnis? Das schärft so die seelischen Sinne, will ich mal sagen, auf sich selbst zu schauen und Rückblick zu halten und vertieft eigentlich die Selbstwahrnehmung. Ja. Und dann ist es auch viel leichter, ins Gespräch zu kommen. Also da pflege ich auch etwas bei Jungs wie bei Mädchen. Und das geht oft unter. Das abends wird der Fernseher angemacht und so. Und dann, also wir haben immer ohne Fernseher auch unter anderem deswegen gelebt, weil wir eben im Gespräch bleiben wollten mit den Kindern, mit uns selbst.
Mhm. Es gibt ja Menschen, die immer wieder darüber klagen und die Erfahrung machen, die für sie schwere Erfahrung, dass Gespräche, Gesprächsfäden abreißen, ja, dass man nicht mehr miteinander kann. Also bis dahin, dass man Kontaktabbrüche hat, ja, oder sowas. Was ist das? Kann man das auch fassen, was da schiefgegangen ist? Hat es auch mit dem fehlenden Gesprächsfaden dann zu tun, den man nie geknüpft hat?
Ja, das hat vielfältige Gründe, ganz vielfältige Gründe. Aber ich will mal so einen ganz wichtigen Grund herausgreifen. Menschen fühlen sich oft angegriffen, wenn man etwas anspricht. Und statt jetzt zuzuhören und in den Kontakt zu gehen, verteidigen sich sofort. Mhm. Und in dieser Verteidigungshaltung bricht das Gespräch ab. Sofort. Ich kann nicht mehr sprechen, wenn ich meine eigene Munition gedanklich ordne, um auf den anderen dann loszuschießen. Gedanklich wohlgemerkt. Und wenn ich diese Verteidigungshaltung nicht verlassen kann, dann brechen auch Gespräche ab. Es kommt hinzu, dass Gesprächsabbrüche natürlich auch nach seelischen Verletzungen einfach geschehen. Und dass dann der Gesprächsbedarf besonders groß ist. Und dass dann vielleicht derjenige, der verletzt hat, nicht in der Lage ist, dieses Gespräch zu führen. Vielleicht aufgrund von Schuldgefühlen oder weil er vielleicht auch Angst hat, er müsste etwas eingestehen, um vielleicht sich sogar entschuldigen. Und das ist auch sehr schwer für Menschen, weil sie immer gleich denken, das ist dann ein Gang nach Canossa. Mhm. Also etwas, wo ich mich total unterwerfen muss. Und darum geht es ja gar nicht. Auch hier geht es immer wieder darum, diese Verteidigungshaltung aufzugeben, auf den anderen zuzugehen und ihm wirklich zuzuhören. Und dann kann auch Versöhnung geschehen. Mhm. Aber man muss ganz klar sagen, es gibt Menschen, die dazu nicht bereit oder auch nicht in der Lage sind. Dazu gehören auch gewisse seelische Kräfte.
Die Gespräche interessieren uns heute in HR2 Kultur lebenswert und vor allen Dingen auch Ihre Erfahrungen dazu. Sie können anrufen, wenn Sie mit Henriette Petersen Erfahrungen austauschen möchten über gute und schwierige Gespräche. Die Telefonnummer dazu ist die 069 155 6126. HR2 Kultur lebenswert. Es geht heute um das Thema Lass uns reden, das Geheimnis guter und hilfreicher Gespräche. Und wir haben einen Anrufer in die Sendung bekommen, der mit Henriette Petersen, unserer Gesprächspartnerin aus Hamburg, Psychotherapeutin, etwas klären will. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was ist Ihre Frage?
Ja, ich bin schon längere Zeit krank.
Augenblick, wir müssen gerade mal Frau Petersen noch mit einem Kopfhörer ausstatten, damit sie sie auch hören kann.
Ah, okay.
Das haben wir gerade noch verabsäumt. So, ja, wenn Sie den mal aufsetzen. Und jetzt sagen Sie bitte noch mal Ihre Frage.
Ja, ich bin schon seit längerer Zeit krank, ja, und habe im Laufe der, naja, zwei letzten Jahrzehnte bestimmt 100 gesprächstherapeutische Sitzungen gehabt. Gebracht hat es mir eigentlich nichts oder nicht viel. Und ja, also ich fand das teilweise wenig zufriedenstellend. Es gab da also Sitzungen, wo der Therapeut mehr gesprochen hatte als ich. An guten Ratschlägen hat es auch nicht gefehlt. Ja, und ich leide halt unter Depressionen. Meine Frage ist jetzt also zuerst, für wen eignet sich so eine Gesprächstherapie und für wen nicht? Und wer sollte also eher zum Psychiater oder zum Psychoanalytiker oder zum Verhaltenstherapeuten gehen oder was auch immer?
Ja, erstmal schönen guten Tag und schön, dass Sie anrufen. Ja, wenn ich höre, dass Sie sehr viele Ratschläge bekommen haben, dann befürchte ich, dass Sie nicht nach der Gesprächspsychotherapie von Carl Rogers behandelt worden sind, weil die gerade eben keine Ratschläge erteilt oder nur ganz selten mal eine Anregung gibt. Und von dem wenigen, was Sie jetzt gesagt haben, denke ich, ganz genau. Es ist so, es gibt die Wissenschaftliche Gesellschaft für Gesprächspsychotherapie. Da könnte man sich nach den entsprechenden passenden Therapeuten erkundigen. In Ihrem Fall würde ich vorsichtig mit einer Psychoanalyse sein, weil die erstmal sehr, sehr lange dauert und manchmal auch ohne Blickkontakt ist. Man liegt da auf der Couch.
Aber das habe ich schon mal gemacht. Also das fand ich noch am besten.
Ah ja.
Aber damals war ich noch viel jünger als heute.
Ja. Und die Verhaltenstherapie ist natürlich auch durchaus erfahren und wirksam bei Depressionen. Aber unser Therapieverfahren ist eben auch sehr wirksam bei Depressionen. Das müsste man dann tatsächlich nochmal schauen. Aber es wäre dann auch ganz wichtig, dass Sie auf jemanden stoßen, der auch wirklich dieses Verfahren gut beherrscht.
Ja.
Also da wäre das Stichwort Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie. Die sitzen in Köln und dort wird man Sie beraten, wer in Ihrem Umfeld dieses Verfahren anbietet.
Ja, naja, ich habe da halt schon so meine Erfahrungen.
Ja. Mhm. Sie sind schon sehr mutlos, höre ich.
Nicht? Ja, das kann man sagen. Ich habe eigentlich auch keine Lust mehr. Nicht. Ich dachte, es wäre vielleicht für andere Hörer auch wichtig zu erfahren, ja, für wen eignet es sich und für wen nicht.
Also das Therapieverfahren, so wie ich es vorgestellt habe, ich weiß nicht, ob Sie da schon bei der Sendung waren.
Ja, so war ich.
Ja, das eignet sich tatsächlich sehr gut für Menschen, die Depressionen haben. Und es ist auch mit wissenschaftlichen Studien mehrfach belegt, dass es hochwirksam bei Depressionen ist. Weil eben gerade depressive Menschen mit Ratschlägen ja gar nicht so viel anfangen können, sondern sie brauchen eben den Raum, wo sie über ihre Gefühle sprechen können.
Ja, das Gefühl ist immer das Gleiche, ne? Die Traurigkeit und die Mut und Hoffnungslosigkeit, da kann man eigentlich nicht viel drüber sagen. Mhm. Das sind halt die Stichworte, was soll man damit noch anfangen dann?
Ja, das kann man natürlich jetzt leider so am Telefon auch nicht in der Tiefe bewältigen. Aber wenn Sie dazu jemanden, der das gut beherrscht, dieses Verfahren kämen, wäre es ja vielleicht ein Versuch nochmal wert. Darüber hinaus tatsächlich arbeite ich auch persönlich immer noch mit ärztlicher Hilfe, wenn Menschen in so einer ganz tiefen Traurigkeit sind, weil es heute auch gute medizinische Möglichkeiten gibt, die begleitend dann eingesetzt werden können und dann profitieren die betroffenen Menschen auch viel stärker von der Psychotherapie.
Ich weiß nicht. Ich nehme schon Psychopharmaka.
Sie nehmen schon Psychopharmaka.
Also ich nehme aus diesem Gespräch mit, dass wir das jetzt sozusagen weitergehend oder genauer für Sie, glaube ich, nicht klären können. Aber dass Frau Petersen gesagt hat, dass eben diese Therapieform, die Gesprächspsychotherapie auch für depressive Klienten eine Möglichkeit ist. Ich danke Ihnen erstmal für Ihren Anruf.
Ich habe noch eine weitere Frage. Und es gibt doch sicherlich auch Patienten, die Sie nicht nehmen würden. Also ich denke zum Beispiel an Schizophrenie oder Manie oder so etwas. Da hilft doch die Gesprächspsychotherapie sicherlich nichts, oder?
Das stimmt. Da muss ich, also wenn jemand manisch ist, der braucht wirklich ganz andere Hilfe. Oder im akuten psychotischen Schub ist auch. Aber ich habe viele Menschen nach Manien und nach schizophrenen Psychosen begleitet, weil ich selbst lange in der Psychiatrie gearbeitet habe. Das machen aber sehr wenige Kolleginnen, das weiß ich. Mhm.
Ja, vielen Dank. Dann hat man eine kleine Vorstellung, was Sie nochmal professionell machen. Wir wollen ja ein bisschen auch in den alltäglichen Erfahrungsbereich gehen mit unseren Gesprächen. Und da hat Frau Kanne uns erreicht. Einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Frau Kanne, Sie wollten gerne noch etwas fragen zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Das war ein Stichwort, das Sie jetzt angesprochen hat.
Ja, das ist richtig. Also ich bin bildende Künstlerin und habe viel mit unterschiedlichen Menschen zu tun, auch unterschiedlichen Alters. Jetzt kann ich in meiner Profession ziemlich gut mit diesen verschiedenen Menschen kommunizieren und die gewaltfreie Kommunikation hilft mir auch sehr, um einen gewissen Abstand zu bekommen zu der Problematik, die sich oft ergibt in der Malerei. Die Menschen werden von mir ausgebildet in Malerei und Zeichnung. Jetzt habe ich aber ein Problem in meinem privaten Bereich. Ich wohne in einer Eigentumswohnung mit anderen Eigentümern zusammen und muss immer leidliche Hausgemeinschaftsversammlungen beiwohnen. Und diese Menschen kenne ich jetzt nicht privat, bin mit ihnen privat auch nicht verbunden. Allerdings ist in deren Kommunikation viel Gewalt. So empfinde ich es persönlich. Und ich habe kaum Chancen, in meiner Art meine Belange darzustellen. Und ich empfinde immer, wenn ich meine Belange darstelle, dass mir gegenüber Gewalt oder Kränkung angetan wird. Jetzt könnte ich natürlich die gewaltfreie Kommunikation benutzen. Finde, habe das auch schon versucht, aber es ist schwierig, in dieser Gemeinschaft diese Ebene zu erreichen, um verstanden zu werden und auch dem anderen Gehör, also Zeit zu geben, Gehör zu werden. Und ich empfinde immer, dass mir in dieser Kommunikation die Grenzen, meine Grenzen überschritten werden. Und ich hänge immer dazwischen und weiß mich eigentlich nicht richtig zu bewegen zwischen dieser Möglichkeit der gewaltfreien Kommunikation und einfach dem Gedanken, mal dem anderen wirklich vors Schienbein zu treten, damit diese Grenzen bewahrt werden. Und von daher habe ich mir jetzt einen Vorschlag von Ihnen erhofft.
Ja, guten Abend, Frau Kanne.
Guten Abend, ja.
Ja, ich werde natürlich jetzt hier nicht eine fertige Formulierung rüberreichen. Ja. Es ist bedauerlich, wenn Sie mit der gewaltfreien Kommunikation diese Menschen noch gar nicht, irgendwie, dass die sich nicht haben erreichen lassen. Und da finde ich es dann auch schon richtig, allerdings nicht gewaltvoll, auch wenn Sie vielleicht das Bedürfnis haben, den mal vor das Schienbein zu treten, doch die Grenzen dann auch aufzuzeigen und auch zu sagen in Ich-Botschaften, wie das auf sie wirkt, was das mit ihnen macht und dass sie sich eine andere Art des Miteinanders wünschen.
Ja, jetzt würde ich ja dadurch meine ganz persönlichen Gefühle in einer Gemeinschaft preisgeben, die in der ich mich ja dann nicht mehr schützen kann. Also wenn ich mich so preisgebe mit meinen Befindlichkeiten, habe ich das Gefühl, ich kann mich, auch wenn ich das gleichzeitig sage, nicht gleichzeitig schützen.
Ja.
Und das ist so eine Gratwanderung,
ja,
die ich nicht gut gehen kann.
Okay, also das verstehe ich auch, denn Sie müssen da ja auch ein bisschen auf sich selbst aufpassen.
Ja, ja.
Aber Sie könnten doch äußern, dass Sie sich wünschen, dass man respektvoll mit Ihnen oder miteinander umgeht.
Sicher, das könnte ich machen und ich könnte natürlich auch darauf hinweisen, dass es ja um Sachlagen geht und nicht darum, Menschen persönlich zu kränken.
Ja.
Das könnte ich tun. Ich habe das einmal versucht. Das war keine gute Erfahrung, weil man entzog mir jede Freundlichkeit, jede Höflichkeit im weiteren Zusammenleben. Also man muss dann wissen, dass dann sozusagen ein Liebesentzug geschieht.
Ja.
Also damit muss man dann schon rechnen. Also das sollte man, also das weiß ich, das muss man sich dann auch klar machen, wenn man dann so weit gehen möchte. Ne?
Also das ist jetzt Ihre Erfahrung,
ja,
und die will ich auch überhaupt so nicht kleinreden, aber es könnten auch andere Erfahrungen sich entwickeln, wenn man sich so outet und sagt, das überschreitet meine Grenzen, das finde ich respektlos. Aber das kommt natürlich auch sehr auf die Gemeinschaft drauf an. Aber wie gesagt, man müsste das im Einzelfall vertiefen, das können wir hier vielleicht so im Sender dann leider doch nicht machen, aber vielleicht, also ich bewundere Ihren Mut, dass Sie sich da so eingebracht haben und vielleicht können Sie damit leben, dass die anderen mit Ihnen so umgehen, und aber sprechen Sie es ruhig wieder an.
Ja, ich gebe auch nicht auf, aber es hat schon Auswirkungen auf die Atmosphäre meines Wohnens hier.
Ja.
Und von daher ist immer die Frage, wie viel Energie ich darauf verwende, diese Kommunikation mit diesen Menschen in gewisser Weise immer wieder aufrechtzuerhalten oder die Energie eben mal woanders reinfließen zu lassen oder die Wohnsituation endgültig zu verändern. Also verstehen Sie, der Gedanke der gewaltfreien Kommunikation ist ganz toll. Ich würde das mittlerweile für meine Freunde aufheben. Das funktioniert sehr gut zwischen Freunden. Aber mit fremden Menschen, die das nicht gewöhnt sind, finde ich das ein bisschen riskant.
Eine Frage der Bereitschaft, sich auf sowas einzulassen, die dann gar nicht da ist, weil man vielleicht ganz harte aus politische Interessen da diskutieren will.
Ja,
Frau Kanne, ich danke Ihnen für diese Erfahrung zunächst mal und sage nochmal die Telefonnummer 069 155 6126, die Telefonnummer ins Studio, hier in HR2 Kultur lebenswert, um mit uns über Erfahrungen mit Gesprächen zu sprechen. H2 Kultur lebenswert. Lass uns reden. Erfahrungen mit Gesprächen, mit guten Gesprächen und mit schwierigen Gesprächen. Aber es gibt natürlich auch viele Erfahrungen mit schwierigen Gesprächen oder auch Gesprächsabbrüchen. In Familien kennt man das ja. Da ist mal eine Kränkung geschehen und dann läuft jemand rum mit dieser Erinnerung an diese Kränkung und kriegt vielleicht die Kraft nicht aufgebracht zu einem klärenden Gespräch. Das ist ja eine Situation, die, glaube ich, viele kennen, dass man den Eindruck hat, man könnte jetzt oder man müsste was klären, aber man kriegt es nicht. Ja, und dann gibt es gerade zu Weihnachten, sagen wir mal, da auch dann Begegnungen, wo sowas schwelt und unterschwellig noch mitläuft. Was empfehlen Sie denn bei solchen Kränkungen, Gesprächsabbrüchen? Wie sollte man damit umgehen?
Ja, natürlich müsste man das immer im Einzelfall betrachten, nicht? Das ist klar, es gibt jetzt auch nicht so ein Patentrezept. Also Weihnachten, um das mal so anzuregen, ist ja ein Fest, wo wir uns alle heute wünschen, in einem Kreis von Menschen zu sein, wo wir geliebt werden, wo wir angenommen und geborgen sind. Und das hat ja auch ganz viel mit dieser Friedensbotschaft zu tun, die ja Weihnachten den Hirten auf dem Felde gesungen wurde. Und Frieden in den Familien, das ist etwas, wonach wir uns sehnen, selbst wenn wir nicht mehr christliche Weihnachten feiern. Und vielfach kommen dann Menschen zusammen, die unausgesprochene Dinge haben und versuchen irgendwie nun ein harmonisches Fest zu gestalten, weil sich das ja eigentlich so gut anfühlt. Und dann ist es trotzdem eine große Anspannung und leider entlädt sich dann auch Weihnachten vieles, weil man gar nicht so lange in dieser angespannten Situation beisammen sein kann. Und darum empfehle ich, dass man schon lange vor Weihnachten schaut, wie möchte ich denn Weihnachten feiern? Das ist zum Beispiel auch immer ein Thema in meiner Praxis. Ich fange da manchmal schon im September an, wenn ich weiß bei Klienten, dass das ein heikles Thema ist, dann gebe ich das mal eine seltene Anregung rein, damit Klienten genau spüren, was möchten sie eigentlich zu Weihnachten? Möchten sie vielleicht lieber mit den Freunden feiern? Aber wie sollte man es dann den schwierigen Eltern beibringen oder in einer Patchwork-Familie. Wie sollte man das machen? Immer, finde ich, sollte ein Gespräch geführt werden, mehrere Gespräche. Und wir sollten auch nicht zu hohe Erwartungen haben, damit es nicht ein enttäuschtes Fest ist, sondern wir sollten uns dann auch einfach so lassen, wie wir sind und manches Gespräch dann vielleicht, wenn wir es vorher nicht klären konnten, auch später aufbewahren.
Weihnachten als Zeitpunkt für intensive Gespräche, ist das geeignet?
Kommt drauf an, wie man das gestaltet.
In solchen Krisensituationen oder in solchen mit so schwelenden Verletzungen oder so etwas?
Wenn die Beteiligten dazu in der Lage sind, ist auch Weihnachten ein guter Zeitpunkt, sogar ein sehr guter, weil es Versöhnung bedeuten kann. Aber das ist ja häufig von dem ganzen Ablauf, den man hat, den man mit Bescherung und dergleichen hat. Und weil dann Menschen dabei sind, mit denen man das vielleicht nicht besprechen möchte, dann auch wieder ein schwieriger Zeitpunkt. Kommt immer sehr drauf an.
Wir haben über Gesprächsabbrüche gesprochen. Ich frage nochmal nach, wenn so etwas schwelt, soll man den Faden abschneiden, weil man einfach gekränkt ist und sagen Schluss aus Ende? Oder man ist aber andererseits noch nicht in der Lage, etwas zu klären. Wie geht man dann miteinander um? Als jemand, der zum Beispiel verletzt wurde oder aber auch verletzt hat. Vielleicht eben jemand, der verletzt wurde.
Ja, ich glaube, dass seelische Verletzungen auch ihre Zeit brauchen zu heilen. Und Sozialpsychologen, das sind ja die Spezialisten für menschliche Beziehungen und soziale Beziehungen, die haben herausgefunden, dass jede Verletzung, um zu heilen, 7 heilsame Interventionen brauchen. 7. Das ist eine große Zahl. Und dazu sind viele Menschen gar nicht in der Lage. Also man müsste wirklich sich 7-mal entschuldigen oder 7-mal das Gespräch suchen, um es mal so ganz praktisch zu machen.
Ja, ja, ja.
Dass es den anderen wirklich erreicht.
Ach so.
Das hat man weltweit erforscht, ja. Und das geschieht eben einfach gar nicht. Und so bleiben diese Verwundungen, sie vernarben dann irgendwie. Man will ja doch irgendwie im guten Kontakt bleiben. Aber es ist eigentlich nicht heil geworden. Und ich würde sagen, wenn es sehr schwere Verletzungen sind, dann sollte man vielleicht auch erstmal ganz selbst die Wunden pflegen und sich auch selber Unterstützung suchen mit Freunden, aber vielleicht auch therapeutische Unterstützung, um nicht in zu heftiger Gefühlsaufwallung vielleicht, gerade in der Familie, alle Verbindungen zu kappen. Aber es kann passieren, dass es nicht anders geht, weil das Gegenüber nicht in der Lage ist, also heilsam zu reagieren, sondern immer weiter verletzt. Und dann ist es auch richtig, dass man sich ganz zurückzieht, einfach weil man ja immerzu wieder verwundet würde. Mhm. Und das hat man ja auch nicht unbedingt in der Hand. Und wir sind sehr darauf angewiesen als verletzte Menschen, dass unser Gegenüber auf uns zukommt, derjenige, der uns verletzt hat. Und das fällt denen dann wieder so schwer wegen, ich sagte vorhin schon, dem Gang nach Canossa, nicht? Die haben Angst, sich unterwerfen zu müssen. Dabei sollte es gar keine Unterwerfung sein, sondern auf Augenhöhe ein Verstehen. Warum ist das geschehen?
H2 Kultur lebenswert. Die Gespräche am Feiertag heute rund um Erfahrungen mit Gesprächen, guten Gesprächen, schwierigen Gesprächen, abgebrochenen Gesprächen. Die Telefonnummer 069 155 6126 und da ist Frau Kabot jetzt am Telefon. Einen schönen guten Abend und schöne Weihnachten noch für Sie. Frau Kabot, ja, was mögen Sie schönen fragen, was mögen Sie einbringen?
Ja. Mhm. Ja, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend Ihnen auch, schöne Weihnachten und herzlichen Dank für dieses Thema, was mich gerade zum perfekten Zeitpunkt erreicht, weil ich mir da schon sehr lange Gedanken drum mache. Ich habe selber einige Therapien hinter mir und bin kürzlich noch von einem Psychiater als vollkommen austherapiert bezeichnet worden. Diagnose ist Anpassungsstörung. Ich denke, eine Anpassungsstörung ist etwas sehr Produktives. Denn ich habe erlebt, dass die das Bedürfnis dazu zu gehören, zu sehr großen Spannungen führen kann, wenn man selber aber noch eigene Bedürfnisse hat. Und gerade zu Weihnachten ist es extrem so, dass man halt spürt, wer was von einem erwartet oder was man gerne tun möchte und das aber nicht kann. Zum Thema Gespräche ist mir der Wert sehr bewusst. Ich erlebe aber immer wieder, dass die Botschaft, also dass ich mit Menschen zum Beispiel über Rot rede und beim anderen kommt Lila an und in der Antwort erfahre ich dann Blau. Also die totalen Missverständnisse. Und ich habe, ich würde gerne positive Erfahrungen mitteilen, die sich halt aus einer wirklich langen Odyssee mit Misserfolgen in der Kommunikation ergeben haben. Ich benutze überhaupt keine Gruppenbilder mehr. Also es gibt nicht die Kollegen und die Familie und die Nachbarschaft und die Männer und die Frauen und den Partner generell, sondern ich habe auch generell für mich das Wort Beziehung durch Verbindung ersetzt. Fühle mich in dem Wort Verbindung sehr viel wohler und aber der einzige Mensch, den ich ändern kann, bin ich selber.
Ja.
Und die Kommunikation mit mir selber läuft ja über meine Gedanken. Mhm. Und wenn ich jetzt von mir selber schon denke, ich möchte gerne ein Gespräch mit dem und dem führen, aber wahrscheinlich wird der wieder dies und das und jenes sagen. Das heißt, dann gebe ich mir selber schon Kontra. Dann empfinde ich mich schon selbst als meinen eigenen Feind oder erschaffe mir meinen eigenen Feind. Und ich halte es mittlerweile so, der Mensch, mit dem ich gerade eine Verbindung aufgenommen habe, ist der wichtigste Mensch in diesem Augenblick im Leben.
Ja.
Weil es gibt nur diesen Lebensaugenblick. Das heißt, im Moment ist es die Verbindung zwischen Ihnen und mir.
Ja.
Und mir wurde zwar gesagt, dass das auf dem Sender zu hören ist, aber das kann ich jetzt nicht selber erfahren. Das heißt, das ist für mich jetzt genauso privat, als würde ich mit meiner Mutter telefonieren.
Ja.
Und das erlebe ich, wenn ich wirklich dem Menschen, mit dem ich hier und jetzt verbunden bin, diese Wertschätzung gebe, der wichtigste Mensch in meinem Leben zu sein, der wertvollste, dann hat diese Verbindung eine unglaublich hohe Qualität,
ja,
und ist eine wahre Liebesverbindung.
Ja.
Denn im Wort Beziehung steckt schon das Wort Ziehen drin. Ich habe selber auch ein Buch geschrieben, was sich intensiv mit diesen ganzen Emotionen beschäftigt. Verdichtungen von Liebe, Leid und Lebenslust, das heißt unter dem Regenbogen. Mhm. Weil unter dem Regenbogen erlebe ich alles, was man erleben kann. Und viel Kummer und viel schlechte Kommunikation kommt eben durch Begriffe wie Beziehung oder abstrakte Begriffe.
Ja.
Ich erlebe es immer wieder, Menschen reden von Liebe, aber erkundigen sich nicht mal, was verstehst du eigentlich unter Liebe? Oder noch abstraktere Begriffe wie Glauben, also gerade ganze Religionskriege, die kommen eigentlich nur zustande, weil Menschen sich nicht verstehen. Sie benutzen zwar Worte, aber sie kommunizieren nicht miteinander. Mhm. Kommunikation bedeutet ja etwas mitteilen, miteinander teilen.
Ich glaube, was Sie gesagt haben, Frau Cabot, das dürfte Frau Petersen freuen, denn im Grunde ist ja diese Konzentration auf das jeweilige Gegenüber das Wichtigste überhaupt und diese Wertschätzung, die ja dann eben auch Verständnis schafft, bestenfalls. Sie haben zwar von Missverständnissen gesprochen, aber in diesem Gegenüber scheint es dann ja doch auch was Produktives zu haben dann. Frau Petersen, wie kommt es bei Ihnen an, was Frau Cabot erzählt?
Ja, das finde ich sehr positiv, weil es genau das bezeichnet, wie ich ja auch meine Arbeit erlebe, dass das Eigentliche dann in diesem Moment passiert, so wie das jetzt eben in unserem Gespräch auch passiert ist. Und Sie auch sehr offen über sich persönlich gesprochen haben. Und Sie haben einen Weg für sich gefunden, wie Sie mit sich selbst umgehen und auch mit anderen Menschen umgehen. Und das ist doch wunderbar.
Im Grunde vor dem Hintergrund, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu.
Genau.
Das ist nur, also gerade bei Gesprächen finde ich sehr wichtig, es sind ja praktisch die Worte wie Saatgut. Und wenn wir nicht darauf achten, dass ein fruchtbarer Boden da ist, wie Sie vorhin auch schon sagten, also wenn jemand in der Verteidigungshaltung ist, dann wird er nicht bereit sein zuzuhören. Dann kann er auch gar keine liebevolle Kommunikation empfangen.
Ja.
Ich erlebe die gelungenste Kommunikation mit Menschen, mit Lebewesen, die nicht meine Muttersprache sprechen.
Ja.
Also entweder mit ausländischen Menschen oder mit Tieren oder mit Bäumen, mit Pflanzen, aber auch mit Menschen, die in Extremsituationen sind. Meine Tante, als die im Sterben lag, sie kannte keine Worte für die Gefühle, die sie hatte. Und da konnte eine Kommunikation stattfinden, auf der Ebene von Mitgefühl.
Genau.
Aber wenn ich mit sehr gebildeten deutschen Menschen spreche, da erfahre ich die schlimmsten Missverständnisse.
Sie haben erst zunächst mal gesagt damals, Frau Cabot, dass Sie auch nicht mehr sozusagen so generell von Nachbarn, von Kollegen sprechen, sondern immer nur auf den Gegenüber. Dann müssen Sie das auch bei den Deutschen einhalten sozusagen. Aber ich danke Ihnen, vielen Dank für Ihren Anruf.
Ich meine Menschen, die deutsche Sprache sprechen.
Ja. Da ist noch Herr Schaff, der mit uns reden möchte und den möchte ich jetzt zunächst mal begrüßen. Zunächst, Frau Cabot, vielen Dank für Ihren Anruf. Herr Schaff, einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Hier bin ich dran.
Ja, Sie sind jetzt dran und Sie haben auch das Stichwort gewaltfreie Kommunikation.
Ja, ich habe mich da eben gerade jetzt in die Sendung eingeschaltet, als die vorherige Gesprächspartnerin Frau Kann, glaube ich, anrief.
Frau Kann,
ja. Da war ich erstaunt, dass jemand, der sich mit gewaltfreier Kommunikation befasst, sozusagen wie eine Art Notbehelf unterscheidet zwischen einer Methode, die gegenüber Freunden funktioniert und bei Widersachern in der Eigentümerversammlung nicht funktioniert.
Mhm.
Da war ich also gelinde gesagt irgendwie erschrocken, weil aus meiner Sicht das mit der gewaltfreien Kommunikation eigentlich darauf ausgeht, also dass ich versuche, dem anderen so zu begegnen, wie ich möchte, dass er mir begegnet. Also in Abwandlung dessen, was eben die Vorrednerin gesagt hat, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Da sehe ich das umgekehrt, was ich gern möchte, was man mir tue, das gebe ich dem anderen zuerst. Also auf der Eigentümerversammlung würde ich meinem sogenannten Widersacher versuchen, also zu erfassen, was ist ihm wichtig? Geht es ihm um Gerechtigkeit oder um Fairness oder um einen harmonischen Umgang miteinander oder so? Also ich würde versuchen, was ist der Kern von dessen Aggressivität? Und dann stelle ich dadurch schon atmosphärisch etwas her, was ich auch wünsche, was mir entgegengebracht wird, nämlich Verständnis und Aufmerksamkeit.
Genau.
Also es ist eine Grundhaltung, dass ich im anderen das sehe, was auch ich an mir schützenswert und liebenswert empfinde. Und das mache ich mir im anderen doch zuerst.
Ja, das ist wunderbar.
Ja.
Mhm, haben Sie sehr schön gesagt. Und das verändert dann eben schon die ganze Stimmung, wenn ich so in ein vielleicht schwieriges Gespräch reingehe, wenn ich schon etwas, ja, Positives wie Licht hineinbringe.
Ja.
Dann ist der Raum wie erleuchtet, als wenn ich schon so mein eigenes Licht noch festhalte, weil ich vielleicht von vorherigen schwierigen Gesprächen ja verunsichert und ängstlich bin.
Ja. Ja, und dann ist es schon auch in meiner Verantwortung, erstmal bei mir selber aufzuräumen, ehe ich auf andere zugehe. Und wenn ich sozusagen mich selber als schutzbedürftig erlebe, dann bin ich ja vielleicht auch in der Kommunikationssituation gefährdet und möglicherweise auch ein Zielobjekt für andere, die gerade heftige Erklärungsversuche machen.
Ja.
Oder so. Also ich, ist schon wichtig, dass ich bei mir selber aufräume und dadurch auch gucke, also mich für den anderen interessiere.
Ja, ganz
primär.
Genau so.
Ja,
ja.
Das ist ein bisschen auch sowas wie Weihnachten. Ja, also Weihnachten jeden Tag heißt, dass ich das, was ich an mir liebenswert finden kann, auch bereit bin, am anderen zu entdecken. Und wenn ich am anderen nur rumnörgele, habe ich das Feindbild in mir perfekt. Ja, und dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich feindselig angegangen werde.
Ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu einfach ausgedrückt, aber da ist ein sehr wahrer Kern da drin, auf jeden Fall.
Ja, Weihnachten ist die frohe Botschaft leicht gemacht.
Wunderbar, vielen herzlichen Dank.
Ja, Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Scharf. Das waren nochmal Erfahrungen mit der gewaltfreien Kommunikation, über die wir vor einer Stunde etwa gesprochen haben. Jetzt sind die eine oder andere Hörerin und der eine oder andere Hörer wird jetzt nicht ganz mitgekommen sein, worum es da geht. Aber im Grunde ist es auch eine Form, miteinander umzugehen, die auf der Gesprächspsychotherapie basiert, die Sie von Carl Rogers selber auch gelernt haben und die eben auch den radikalen Respekt vor dem anderen und eben den Verzicht auf gewaltförmige Verbalisierung meint.
Ja,
069 155 6126, die Telefonnummer ins Studio hier zu HR2 Kultur lebenswert. Das Streichquintett Nummer 3 C-Dur für zwei Violinen, Viola und zwei Violoncelli von Karl Ditters von Dittersdorf war das. Hier ist HR2 Kultur lebenswert. Wir sprechen über gute Gespräche, über Erfahrungen mit Gesprächen. Und wir haben zwei Hörerinnen, die eine Frage eingegeben haben, die selber aber nicht auf den Sender wollen. Das eine war die Erfahrung, die einer schilderte mit Selbsthilfegruppen. Denn da wird ja auch gesprochen und sie bezog sich dabei auf Emotions Anonymous, also eine Selbsthilfegruppe. Wie schätzen Sie als Gesprächspsychotherapeutin, Frau Petersen, die Wirksamkeit solcher Selbsthilfegruppen ein?
Die finde ich sehr bedeutsam, finde es sehr wichtig. Das ist ja auch eine Bewegung, die Michael Lukas Möller ins Leben gerufen hat, der auch die Zwiegespräche für Paare entwickelt hat. Und da kann man sich gegenseitig sehr, sehr gut unterstützen. Positiv ist auch, dass es anonym ist, sodass man vieles offenbaren kann. Also ich habe da ganz wunderbare Resonanz und kann es nur empfehlen, Menschen, die das brauchen, sich dem auch zuzuwenden. Zumal es auch sehr schwer ist, Gruppenpsychotherapieplätze zu bekommen und die Menschen untereinander sind ja auch viel kompetenter, als wir auch häufig glauben, können sich gegenseitig sehr gut unterstützen und begleiten.
Das ist natürlich eine besondere Gesprächssituation, weil es eine Gruppe ist. Also wenn einer spricht, dann hört eine Gruppe zu. Ist das denn wirksam?
Ja, das ist natürlich anders als im Zweiergespräch. Aber ich empfehle zum Beispiel Menschen, jetzt zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. Das war ja das Erste, daraus hat sich alles andere entwickelt. Und die haben ein bestimmtes Ritual, nachdem die sind. Jeder kommt einmal dran, Es wird niemand niedergeredet. Sie teilen ihre Erfahrungen und bestärken sich gegenseitig. Mhm. Und das ist dann auch sehr heilsam, weil wir sind ja nicht nur Menschen, die vom Zweierkontakt leben, sondern wir sind ja auch soziale Wesen. Wir brauchen ja auch die familiäre oder Gruppenerfahrung. Mhm. Das tut wohl.
Ein weiterer Hörer hat sich bei uns gemeldet und hat den Mangel an Therapeuten beklagt, also an Mangel an professionellen Gesprächspartnern. Ist es so, dass es einen Mangel gibt?
Ja, es gibt einen Mangel. Das ist auch von der Bundespsychotherapeutenkammer immer wieder berechnet und beklagt worden. Aber da die sogenannten Kassensitze von der Kassenärztlichen Vereinigung verwaltet werden, ist da schwer, was zu verändern. Die berufen sich auf Zahlen auf Ende der 90er Jahre und respektieren nicht, dass inzwischen sehr viel mehr Bedarf besteht. Auch damals war schon mehr Bedarf, man hat aber einfach nicht so viele ins Spiel gelassen, um das mal so auszudrücken. Und so haben wir die hanebüchene Situation in Deutschland, dass Menschen verzweifelt nach einem Psychotherapieplatz suchen, lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen und dann vielleicht noch nicht mal bei dem Menschen landen, mit dem die Chemie stimmt, wo sie sich wirklich aufgehoben fühlen. Das heißt, sie müssten dann noch mal lange warten, um jemand anderen auszuprobieren. Sie können jeden Zahnarzt, jeden Hausarzt können Sie selber wählen, jeden Chirurgen und können auch danach Sympathie und Antipathie gehen. Wie viel mehr brauchen wir das bei der Seele, wo wir uns wirklich persönlichst offenbaren? Und von daher ist es ein hochbeklagenswerter Mangel und es ist richtig, was der Anrufer sagt.
Mhm. Ja, vielen Dank für diese Eingabe in unsere Sendung. Und jetzt haben wir wieder eine Hörerin. Es ist Frau Roth. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Guten Abend.
Ich habe nur einen ganz kurzen Beitrag.
Bitte,
auch Sie sind... negative Erfahrungen, auch negative Gespräche können positive Wirkungen erzielen. Mhm. Noch in der Schule meinte meine Nebensitzerin, du kannst nicht studieren, ihr habt kein Geld. Diese Meinung gab großen Anreiz. Ich nutzte alle Möglichkeiten, meinen Berufswunsch zu realisieren. Und ich habe es auch geschafft.
Toll. Sie haben sich nicht entmutigen lassen.
Nein.
Das ist doch das wunderbar.
Das sollte man nicht.
Ja.
Ja, das wäre es schon.
Ja, schön.
Dankeschön.
Vielen Dank für diese gute Anregung.
Ja. Danke auch, Frau Roth. Danke. Ja, so kann dann selbst aus einer Kränkung oder einer unverschämten Äußerung noch was Gutes entstehen. Ich habe eine Frage, Frau Petersen, die mich im Vorfeld noch interessiert hat. Die vielleicht so ein bisschen ein Seitenaspekt ist, aber es gibt ja nicht nur die Zwiegespräche oder die therapeutischen Gespräche oder die Freundesgespräche, sondern es gibt ja auch die Selbstgespräche. Vorausgesetzt, man hat einen guten Gesprächspartner, nämlich sich selbst. Wie erfolgreich oder wie hilfreich können diese Dinge sein? Jetzt mal ganz ernst gefragt.
Ja, also Selbstgespräche haben auf jeden Fall auch ihren Wert. Laute oder leise innerlich geführte, weil sie vertiefen eine Erfahrung. Und gerade wenn wir vielleicht eine Kränkung erfahren haben, kann es sehr hilfreich sein, uns alles Mögliche zu sagen, was wir daran unmöglich und schwierig fanden. Vielleicht auch Dinge, die wir so im direkten Kontakt nie aussprechen würden. Aber das kann zu einer großen Entlastung führen.
Ja.
Und belastende Erfahrungen auch aufzuschreiben, das wäre ja eine besondere Form des inneren Selbstgespräches, im Tagebuch zum Beispiel, kann eben auch zu einer Entlastung führen. Und da gibt es auch tatsächlich Untersuchungen, die das nachweisen, dass es diese Entlastung gibt, die hilfreiche Entlastung. Sie ist natürlich nicht so tief und umfassend wie die entlastende Erfahrung im Zweiergespräch. Zumal man sich nach einem sehr belastenden Selbstgespräch auch dann oft, das hat man alles nachmessen können, schlechter fühlt, als wenn man zum Beispiel ein Gegenüber hätte.
Mhm. Interessant. Vielen Dank. H2 Kultur lebenswert rund um das gute Gespräch, das hilfreiche Gespräch. Zu Gast ist Henriette Petersen, die Psychotherapeutin aus Hamburg. Frau Petersen, wir haben eben von einer Hörerin gehört, dass sie gesagt hat, ich sage grün und jemand versteht rot. Also diese Missverständnisse kennt jeder von uns. Was ist der Hintergrund dieser Missverständnisse und sind wir dessen eigentlich genug eingedenk, dass wir uns immer eigentlich, dass wir immer eigentlich aus unseren Welten kommen letztlich?
Ja, wir sind in der Gefahr, uns misszuverstehen. Und der Gefahr können wir auch gar nicht so leicht entgehen. Zum Beispiel das berühmte Beispiel mit dem Autofahren und der Partner sagt, ach, da vorne ist übrigens grün, es wird grün. Und ich höre, oh, ich fahre schlecht Auto. Ich habe es grün nicht gesehen. Also das ist jetzt ein fiktives Beispiel. Das passiert zwischen mir und meinem Mann nicht, will ich gleich mal so sagen. Aber das ist so das berühmte Beispiel, was auch Schulz von Thun immer zitiert, der ja zur Kommunikation ganz viel geschrieben hat und die vier Seiten einer Botschaft eben. Und da kann es gut sein, dass wir sehr schnell uns angegriffen fühlen, sehr schnell also auf dem sogenannten Beziehungsohr hören und dann gekränkt sind und dann ärgerliche Antwort geben. Ja, ja, du musst mir immer zeigen, dass du besser Auto fahren kannst als ich. Ne? Und statt auf der Sachebene zu hören und zu sagen, oh ja, danke für den Hinweis, ist alles okay, ich hab's auch gesehen, nicht? Mit Humor aufzulösen, dann sind wir uns wieder einig. Nicht? Oder das auch als Appell zu verstehen. Also da sind die Missverständnisse wirklich vorprogrammiert. Und es wäre hilfreich, wenn wir uns dessen immer wieder eingedenk wären, dass wir da sehr anfällig sind. Aber das kann man auch eben auflösen, indem man wirklich darüber ins Gespräch kommt und indem man sagt, also hallo, was war denn jetzt gerade? Warum hat denn dich das so ärgerlich gemacht? Die Gefahr ist ja, dass der andere auf meine ärgerliche Reaktion dann auch ärgerlich reagiert. Und dann haben wir gleich das schönste Gemenge da im Auto. Entscheidend ist, dass wir versuchen zu verstehen, da komme ich wieder auf das Wort verstehen zurück, was hat denn den anderen jetzt so bewogen, so zu reagieren? Aber dazu brauchen wir natürlich auch Seelenkraft, die wir auch vielleicht nicht immer haben, nicht? Und da sind wir wieder dabei, bin ich jetzt angegriffen, gehe ich jetzt in die Verteidigung und wehre mich? Oder nehme ich mal meine Verteidigungsstellung weg, gehe raus aus der Verteidigungsstellung, stelle mich wie ein bisschen außen hin und gucke auf die Situation und sage, was war da eigentlich los? Oder was ist da gerade los?
Man muss sich in der Situation distanzieren können, auch ein Stück von sich selber. Ne?
Ja.
Der Beobachter seiner selbst sein, dazu ein bisschen, gehört ja auch einiges.
Ja, das ist natürlich auch ein Entwicklungsprozess. Und viele Menschen nehmen das ja gar nicht für sich in Anspruch, sich da irgendwie zu entwickeln. Die bleiben so ganz ursprünglich in diesen, ja, jetzt habe ich was von der Beziehung, da fühle ich mich angegriffen, das habe ich jetzt so verstanden und wollen da vielleicht auch gar nicht raus. Also das ist eben auch schon Arbeit an sich selber. Tatsächlich. Und die wird uns aber nicht erspart. Und das, dazu möchte ich eigentlich einladen, dass Menschen sich da auf den Weg machen.
Frau Petersen, wir haben in der Gesprächssituation oft eine Kränkung, die es vielleicht vor 30 Jahren noch nicht gab, aber die ich immer auch als eine solche empfinde, das Handy im Gespräch. Es ist ja heute so, ich hörte jetzt schon von jemandem, der sagte, Weihnachten dürfen wir kein Handy mitbringen, zum Essen zum Beispiel, also Jugendliche. Da habe ich gedacht, ach, da ist schon was passiert. Ja. Das ist doch eigentlich schon ein positiver Schritt. Aber das Handy und die Gesprächssituation ist ja eine Kollision. Erleben Sie das auch als kränkend im Grunde, wenn jemand seinem Handy mehr Aufmerksamkeit schenkt als dem Gegenüber?
Ja, das empfinde ich auch kränkend. Mhm. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel zu einem schönen Essen eingeladen hat und festlich am Tisch sitzt und dann wird immer wieder dem Handy nachgegeben. Und da habe ich dann also auch vor einigen Jahren freundlich, aber doch eine klare Regelung eingeführt. Bis 22 Uhr wird das Handy am Heiligen Abend nicht beachtet.
Okay.
Und das ist vielleicht auch meiner Generation, die ja ohne Handy groß geworden ist, noch vielleicht wichtiger. Ich hatte heute ein interessantes Erlebnis in der Bahn. Wir sind ja heute hierher gekommen mit dem Zug und es stieg ein Großvater mit seinen beiden Kindern ein. Die waren die ganze Zeit allerdings nicht telefonierend, sondern mit ihren Spielen beschäftigt. Sie hatten verschiedene Geräte dabei. Der Großvater hatte sich eine hübsche Reise nach Blaubeuren mit ihnen vorgenommen und hatte dafür auch Bücher gekauft. Die sollten dann auch ausgepackt werden. Das brachten die Kinder gar nicht fertig, die Bücher auszupacken, weil das Handy ja viel interessanter war. Schließlich taten sie es. Ein Danke habe ich nicht gehört. Und er hat dann versucht, aus einem der Bücher, was vorbereitend für das, was sie vorhatten war, vorzulesen. Und das Spannende war, dass die Kinder durchaus was mitbekamen, auch wollten, dass er weiter vorliest, aber unentwegt ihr Handy bedienten. Und was ich am schwerwiegendsten fand, und das passt jetzt hier zu der Sendung, ist, dass die Kinder nicht mehr so den Blickkontakt herstellen und geschweige denn halten konnten. Sie waren eben unentwegt fixiert auf ihr Gerät. Und das ist so wichtig beim Zuhören, dass ich den Blickkontakt herstelle und halte. Und das geht natürlich verloren, wenn ich immer mit etwas anderem beschäftigt bin. Mhm.
HR2 Kultur lebenswert geht jetzt langsam zu Ende. Gespräche können Wunder wirken, habe ich am Anfang gesagt. Und meine Studiopartnerin Henriette Petersen hat das aus ihrer Berufserfahrung mit vielen schönen Beispielen auch klar gemacht. Was ist, Frau Petersen, so der wichtigste Schritt? Was wäre sozusagen Ihr Appell? Denn wir haben ja auch von vielen Gesprächssituationen jetzt im Laufe der Sendung gehört, die nicht so glücklich verlaufen sind.
Ja, wenn ich an Alltagssituationen denke, dann wäre das Wichtigste, wirklich dem anderen zuzuhören und in diese Haltung auch zu gehen und aufzuhören, in der Verteidigung zu bleiben, von meinen eigenen Befindlichkeiten abzusehen, von dem, was mir an Ratschlägen und Ideen im Kopf herum schwört, abzusehen, sondern wirklich den anderen sehr wertschätzend, sehr liebevoll in den Blick zu nehmen und erfassen zu wollen, was fühlt mein Gegenüber. Und ihm da zuzuhören, wenn ich ihm das schenken kann, dann kann sich ein sehr hilfreiches Gespräch entwickeln. Ich lerne den anderen mehr kennen. Und es ist auch für mich ein befriedigendes Gefühl, weil sich auch in mir etwas verändert, weil ich den anderen nämlich anders sehen kann. Auch ich habe dann ja ein Aha-Erlebnis. Nicht nur ich als Therapeutin, das meine ich gar nicht, sondern ich als Mitmensch habe ein besonderes Erlebnis dann der Veränderung.
Das war jetzt HR2 Kultur lebenswert mit Henriette Petersen, Psychotherapeutin aus Hamburg. Wenn Sie meine Gesprächspartnerin hier im Studio näher kennenlernen möchten, dann schauen Sie auf ihrer Homepage im Internet vorbei, www.psychotherapie-henriette-petersen.de. Das ist alles getrennt durch Minuszeichen. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio, dass Sie die Reise auf sich genommen haben. Diese Sendung gibt es dann ab kommendem Montag als Podcast zum Nachhören. Das Nähere finden Sie bei www.hr2kultur.de. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und für die Beteiligung am Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen zweiten Weihnachtsabend mit HR2 Kultur.